Jetzt haben wir die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen, denn wir hatten ja einige Einheiten schon gestern Abend, heute Morgen zwei und dann immer auch noch von zwei Perikopen, von zwei Abschnitten, sodass, glaube ich, genug angestoßen ist, dass wir nicht nur Frage-Antwort, sondern auch Austausch, Ergänzung ins Gespräch kommen, jetzt praktizieren können. Wer mag anfangen mit einer Frage, einem Beitrag? Gerne. Also, möglichst vor den Mund halten, ja?
Ja, vor den Mund. Ich habe eine Frage, und zwar: unser Interesse ist ja nun, die frohe Botschaft weiterzugeben an andere. Und da hätte ich von dir gerne mal gewusst, an einer Stelle, da bin ich manchmal etwas hilflos, wenn man meint, man ist sich einig über Jesus und über sein Wirken, da kommt dann manchmal so ein kluger Beitrag oder kluge Erkenntnis von der sogenannten Aufklärungszeit. Es ist ja nun egal, wie man Gott nennt, ob man ihn Jesus nennt oder anders. Und im Grunde sind wir uns ja alle einig, es gibt was Höheres. Und da ist eine ganz große Scheu da, Jesus beim Namen zu nennen. Und man möchte dann immer wieder ausweichen in die allgemeine Religiosität. Mhm. Und da würde mich mal interessieren, wie man da wieder die Kurve kriegen könnte und die Leute dann doch gewinnen könnte.
Ja. Zunächst ist, glaube ich, ganz wichtig, deutlich zu machen, dass vom Neuen Testament her dieser Ansatz in keiner Weise geteilt wird. Also was das Neue Testament kennt, zum Beispiel von der Areopagrede her, als Paulus in Athen geredet hat, dass er an der allgemeinen Religiosität anknüpft, an dem allgemeinen Gottesglauben, der Überzeugung, dass wir als Geschöpfe von einem Schöpfer wissen. Das heißt also, um Leute abzuholen, kann eine allgemeine Religiosität, ein Wissen um Gott durchaus thematisiert werden. Es ist aber dann ganz klar, dass der biblische Glauben, wie wir es ein paar Mal schon betont haben, ja ein Beziehungsglaube ist. Das heißt, es geht nicht um allgemeine moralische Wahrheiten, sondern es geht um eine Beziehung. Und in dem Augenblick, wo es um Beziehungen geht, geht es auch um konkrete Personen und konkrete Beziehungen. Also ich kann ja nicht einfach sagen, ich habe mich verliebt, und wenn der andere zurückfragt, in wen, zu sagen, in gar keinen. Nicht, es gab mal einen Schlager, ich liebe die Liebe und vielleicht auch dich. Das heißt also, dass praktisch Liebe nur eine Funktion war der Selbstbestätigung, nicht? Und der Rest war egal. Das aber ist genau das, was wir neuzeitlich haben, dass die Wahrheitsfrage zurücktritt und beliebig wird und es letztlich nur um die Funktion geht. Also wenn Menschen moralisch leben, dann ist die Religion darin von Staatsinteresse, dass sie die Moral stützt und unterstützt. Dies aber ist eindeutig nicht der biblische Glaube. Und das müssen wir auch in unsere Kirchen hinein und nicht nur in die Welt hinein sagen, weil wir das ja auch innerkirchlich kennen, nicht, dass praktisch Christus zurücktritt als der konkrete, als die konkrete Person dessen, der vor 2000 Jahren als Jesus von Nazareth gelebt hat und nach unserer Auferstehungserkenntnis eben Sohn Gottes war und deshalb als Erhöhter auch ist. Also insofern müssen wir dieses Christusbekenntnis tapfer festhalten, uns nicht irritieren lassen. Dann ist es auch ganz notwendig, deutlich zu machen, es ist ja nicht beliebig. Vor Jahrzehnten hatte man eben Religiosität immer noch unter der Hand christlich verstanden. Und wir waren ein christliches Abendland, insofern man auch die Würde des Menschen unantastbar formulieren konnte und hatte eine Plausibilität, aber die Plausibilität kommt ja nur aus der Bibel, weil unabhängig von Jesus Christus und der Liebe Gottes, die wir gerade beschrieben haben, diese Aussage, dass jeder Mensch gleichberechtigt ist, jeder Mensch ein Recht zum Leben hat, das alles kann ich ja gar nicht plausibilisieren politisch. Warum soll nicht der Stärkere gewinnen? Warum hat Nietzsche nicht recht und warum hatten die Nazis nicht recht, dass sie gesagt haben, nur die Deutschen sind es und unter den Deutschen nur die Allerstärksten und Gesündesten? Das ist beliebig, ich kann das einfach nur postulieren. Das heißt, man kann auch sehr schön deutlich machen, dass Religiosität an sich noch kein Gewinn ist. Und wir haben es jetzt natürlich durch den politischen Islam auch ins Bewusstsein wieder bekommen, dass es nicht genügt zu sagen, wir glauben einfach an einen Gott und dann ist egal, wie ich das formuliere. Wenn es dann zu Terroranschlägen führt, dann kann ich ja nicht sagen, jede Religion ist beliebig, sondern dann zeigt sich, von dem Gottesbild hängt es ja auch ab, wie ich die Welt sehe, wie ich andere Menschen sehe, wie ich mit meinen Feinden umgehe. Da habe ich die ganz große Plausibilität. Und dann das Dritte scheint mir ganz wichtig, bezeugen können wir es nur, was wir ja letztlich auch für uns selber getan haben, gestern Abend wie heute, indem wir nicht einfach nur postulieren, Christus ist die Wahrheit, Ausrufezeichen und treten den Fuß auf, sondern dass wir dies auch erzählend, bezeugend, werbend nahebringen. Nicht? Also wir haben heute Morgen an Jesus' Geschichten eben erfahren, wie er die Wahrheit nahebringt und wie plausibel diese Wahrheit auch ist. Sodass auch Psychologen und Soziologen dann zugeben müssen, das trifft ja eine Grundeinsicht in den Menschen, die auch für die, die nicht gläubig sind, nachvollziehbar ist. Nicht? Und so haben die Evangelien ja von Jesus erzählt und haben das ja nicht nur einfach getan, um einen Roman zu schreiben, sondern in dem Wissen, wenn man sich mit ihm beschäftigt, dann wird einem diese Wahrheit auch plausibel. Nicht? Man kann sich nicht unverbindlich mit Jesus Christus beschäftigen. Sobald ich mich auf ihn einlasse, macht das etwas mit mir. Nicht? Ich werde herausgefordert. Und insofern also dieses mutige Festhalten daran, dass dieses Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben von Jesus Christus gesprochen ist. Ganz gewiss immer differenzierend. Wir dürfen es nicht so tun, dass wir praktisch so auftreten und sagen, weder Ungläubigen gegenüber noch auch landeskirchlichen Vertretern oder anderen, die jetzt praktisch das abwehren wollen, dass wir so trotzig sagen, ich habe die Wahrheit und dass der Eindruck entsteht, arrogant würden wir die Wahrheit für uns pachten. Nicht, sondern da müssen wir demütig genug sein, zu sagen, ich bin nicht Jesus Christus, ich bin nicht die Wahrheit, ich kann nur Zeugnis von ihm geben und meine Heilsgewissheit ist nicht, dass ich ihn ergriffen habe, sondern dass er mich ergriffen hat. Nicht, also unser Bekenntnis zur Wahrheit ist nicht ein Bekenntnis zur eigenen Vollkommenheit. Nicht, sondern in aller Demut immer sagen, ich habe auch nicht die Wahrheit, aber die Wahrheit hat mich ergriffen. Nicht? Sie ist mir begegnet, im Wort begegnet. Und insofern kann ich sie diese Wahrheit bezeugen. Aber das ist ganz sicher ist wichtig, da zu differenzieren und nicht so zu tun. Der Eindruck entsteht oft bei Ungläubigen oder Zweifelnden, dass die bei unserer Gewissheit, die wir haben, erschlagen sind. Und dann den Eindruck haben, das wirkt arrogant auf sie, wenn einer sagt, ich habe die Wahrheit. Nicht, das müssen wir vermeiden. Aber nicht, indem wir ungewiss sind, sondern nur, dass deutlich ist, dass Christus die Wahrheit ist und nicht ich. Und in der Auseinandersetzung, in der Apologetik ist das sehr schnell der Fall, dass wir dann trotzig der EKD entgegentreten oder der Welt oder der Politik und so der Eindruck entsteht, wir sind die ewigen Besserwisser und die ewigen Nörgler. Nicht, also Kritik ist nötig, aber es muss immer in der Demut sein und deutlich werden, dass wir die Liebe Christi bezeugen. Auch da, wenn es um die Menschen zum Gericht wird. Nicht? Das bleibt am Schluss ja immer noch, wenn man sich dagegen stellt. Aber es muss deutlich sein, wer dieser Jesus Christus ist. Und das war sicherlich auch in der Auseinandersetzung der frühen Bekenntnisbewegung, das rutschte weg ins Aggressive und Apologetische. Und dann war das Evangelium für die Leute zu wenig greifbar. Nicht? Also ich verstehe das auch, dass Christen in die Verbitterung gerieten. Wenn du die ganze Zeit nur Stress und Widerspruch hast, kannst du auch mürbe werden. Aber es ist für uns keine Entschuldigung, nicht? Jesus hat auch noch am Kreuz seinen Feinden verziehen und am Kreuz hängen wir noch nicht. Insofern ein bisschen leiden dürfen wir schon noch, bevor wir uns beschweren. Ist das ein bisschen?
Ja, also wichtig war mir jetzt auch der Anknüpfungspunkt.
Ja.
Das habe ich schon gespürt. Es ist, wie Paulus, dürfen auch wir da anknüpfen.
Unbedingt.
Allgemeine Religiosität.
Richtig.
Und dann eben bezeugen.
Ja, bezeugen. Absolut. Mhm. Und auch keine Angst haben vor den Anknüpfungspunkten.
Ja, und ich denke, es ist auch wichtig, wie du auch sagst, eben nicht aggressiv zu werden, nicht aggressiv dagegen, sondern in der Ich-Botschaft eben sagen, also für mich ist Jesus Christus
genau.
Die Wahrheit.
Ja. Mhm. Hier und dann dort, ja.
Da habe ich gerade eine Frage zu.
Ja.
Und zwar diese sprachlichen Unterschiede.
Mhm.
Ich habe immer ein paar Stichpunkte gemacht. Also zum Beispiel, also wenn wir über Glauben sprechen, wenn wir über christliche Inhalte sprechen, dann verwenden wir ja eine bestimmte Sprache. Verschiedene Leute, verschiedene Sprachen. Ein Beispiel, ich habe ganz lange geglaubt, dass Glauben, also das Wort Glauben, ich glaube an Gott, dass es meine Tätigkeit ist, die ich ausübe als Reaktion an Gott. Und jetzt habe ich dann wieder gelesen, dass Glaube die Art und Weise ist, wie Gott schon seine Beziehung mit mir lebt, also gerade eben nicht meine Tätigkeit, sondern sein Geschenk an mich schon, und ich nehme es letztlich im Glauben wahr.
Ja.
So, als Beispiel dazu. Jetzt, wenn andere.
Das war die Antwort, jetzt die Frage.
Wenn jetzt Leute über Glauben sprechen, dann können die einen das eine darunter verstehen, die anderen das.
Ja.
Und wie geht man jetzt mit dieser sprachlichen Verwirrung um?
Ja.
Dass man eigentlich völlig verschiedene Dinge da drin erkennt.
Funktioniert das überhaupt? Ja, ja, es
funktioniert. Also sollte man das ansprechen, konkret, dass man eigentlich wirklich über ganz unterschiedliche Dinge redet, um mal überhaupt deutlich zu machen, wir sprechen gar nicht über das Gleiche, sondern wir sprechen über ganz unterschiedliche Dinge, damit es auch dem anderen verständlich wird, warum man plötzlich ganz anders redet. Also sprich, wir sind immer mit dem Gedanken Christus in euch Gedanken durch die Welt gelaufen, haben den Leuten dann gesagt, und die Leute haben gesagt, ja, das glauben wir auch.
Ja.
Aber tatsächlich verstehen sie doch was ganz anderes darunter. Also wie prägnant sollte man da überhaupt drüber reden?
Ja, also es gibt Situationen, wo tatsächlich auch der Widerspruch, das Einschreiten notwendig ist. Und so hat auch Paulus gemacht, also bei den Korinthern meinetwegen oder den Galatern, dass er richtig hart konfrontiert hat und gesagt hat, das wäre ein anderes Evangelium, wenn das stimmt, wie er das sagt. Die Regel ist aber bei Paulus, vor allen Dingen auch bei Jesus in seinen Gleichnissen, quasi dieser Anknüpfungspunkt. Dass man also praktisch sagt, uns geht es doch allen um den Glauben. Nicht? Und dass man dann sagt, ja, aber was ist denn jetzt eigentlich Glaube? Und zum Beispiel, da brauche ich gerne dieses Bild, dass wir sagen, zunächst einmal kommt doch Gottes Gnade, er ist uns in Christus entgegengekommen. Ja, wie weit ist er uns denn entgegengekommen? Also von 10 Schritten ist uns 9 entgegengekommen. Und ist es dann so, dass wir diesen einen Schritt jetzt allein und von uns aus gehen müssen? Und dann nickt die ganze Gemeinde. Und dann sagt man, ja, halt mal, wenn Glaube aber bedeuten würde, dass wir etwas ohne Gott tun, dann wäre das ja Sünde. Und das stimmt doch da nicht. Nicht? Und dann kann ich ja dann im Beispiel praktisch deutlich mal anknüpfend, dass das Verständnis des Glaubens zwar zutreffend ist, aber nicht hinreichend. Zutreffend ist, dass ich glaube, dass ich hineingenommen bin, dass ja mein Vertrauen ist. Aber das Verständnis, das Glaube alleine von mir zu bringen, das stimmt ja gar nicht. Und in dem Bild würde ich dann sagen, Gott ist nicht nur 9 Schritte, nicht nur 99 Schritte, nicht nur 99 Schritte gekommen, sondern ist diese ganzen 1000 zu mir gekommen in Christus, nimmt mich bei der Hand und jetzt gehe ich jeden Schritt, den ich zu gehen habe, da ist wieder die Wahrheit der anderen, wir sollen ja Schritte machen, gehe ich mit ihm zusammen. Der Glaube heißt Beziehung. Also ich nehme ein Beispiel und an dem Beispiel plötzlich wird es deutlich. Oder ich lege aus das Neue Testament. Zum Beispiel, das ist immer eine Erfahrung, wenn man den Römerbrief lehrt oder den Galaterbrief und dann sagt, was haben denn eigentlich die Gegner des Paulus gesagt? Und wir haben gesagt, in Christus ist uns das Heil, die Vergebung, die Rechtfertigung für die vergangenen Sünden geschenkt worden. Und nun kommt es auf uns an, dass wir zu Christus auch den Willen Gottes tun, also Christus und Mose, Evangelium und Gesetz. Und dann am jüngsten Tag werden wir nach unserem gesamten gelebten Leben beurteilt. Gnade Christi, das war das, was wir geschenkt bekamen, und ab da haben wir uns in der Gnade bewährt. Und das haben die Judaisten gesagt. Und dann hört man plötzlich ein Stirnrunzeln und dann sagt er, wie? Dann sind wir ja Judenchristen, das sagt unser Prediger immer. Nicht? Und dann merke ich praktisch an dem Text des Neuen Testamentes, ich habe mich ja bisher mit dem Falschen identifiziert. Ich stehe ja plötzlich auf der Seite der Gegner des Paulus. Also das ist Exegese, nicht, dass man dann das deutlich macht. Und der dritte Weg ist die Anknüpfung an der Seelsorge. Nicht, dass man dann es anknüpft. Also ich habe immer wieder das ja auch gesagt, Menschen schreiben mir oder der Seelsorge haben ein folgendes Argument gehört. Das heißt also, ein falscher Glaube funktioniert ja nicht. Und wenn ich das thematisiere, die Frustration von Leuten, die Enttäuschung von Leuten, dieses ich habe versucht, Christus zu lieben und das wurde dann immer mehr Krampf bis zum Hass oder zur Angst, ich könnte hassen. Und wenn ich das thematisiere und dann sage, ja, woran liegt das denn eigentlich? Und dann kann ich sagen, ich habe es zwar richtig gemeint, ich will mich für Christus entscheiden, ich will an Christus glauben, aber ich habe unter Glauben Krampf verstanden und eben nicht Beziehung. Insofern habe ich also verschiedene Möglichkeiten anzuknüpfen. Mir ist immer ganz wichtig, deutlich zu machen, was ist denn die Particula Veri, was ist das Körnchen Wahrheit, was ist der Anteil der Wahrheit des anderen. Und dieses Drängen auf eigenen Glauben, das Drängen auf Entscheidung, die Notwendigkeit, dass doch einer auf die Verkündigung hin sich auch bekehren muss, diese Einsicht ist an sich ja wichtig, als Antwort auf eine Orthodoxie, eine landeskirchlich verkrustete Verkündigung, die einfach sagt, du musst nur das Richtige glauben, eben den kleinen Katechismus und das Neue Testament, und dann kannst du es weglegen. Hauptsache, du sagst, ja, es stimmt bei der Konfirmation und der Rest ist dann egal. Und dagegen hat der Pietismus die Vehemenz, hat gesagt, Glauben muss auch gelebt werden, das muss mein Leben ändern. Und dass ich das positiv benenne. Also das heißt, Totalkonfrontation hilft den Menschen nicht. Ich muss immer Brücken bauen. Das mit den Begriffen ist ganz spannend, dass du das sagst. Das gilt aber generell. Und das ist das Überraschende. Nicht kein Mensch, auch wenn wir sagen, ich glaube an den Vater Jesu Christi, glaubt jeder an den anderen. Weil es keine Objektivität der Begriffe in unserem Herzen oder Gehirn gibt. Es gibt, das sage ich ganz nachdrücklich, gegen eine Leitaufklärung, also Aufklärung Leit, ist es nicht etwa so, als gäbe es keine Wahrheit, als gäbe es keinen Gott. Nur die bin ich ja nicht. Nicht? Also wenn einer sagt, ich bin Gott, dann ist es ja ein Fall für die Psychiatrie, nicht für die Klostermühle. Das ist natürlich fortgeschritten. Das heißt also, ich muss immer deutlich machen, alles was wir sagen und denken, sind immer menschliche Gedanken und die können sich dem annähern, wer Gott wirklich ist, aber da ist ja immer eine grundsätzliche Divergenz, immer ein Abweichen voneinander. Und dies müssen wir uns generell sagen. Ich sage, Gott liebt mich wie ein Vater und ich strahle dabei und denke an den himmlischen Vater, den Vater Jesu Christi. Eine Frau, die ihren Vater gewaltsam erlebt hat, die zuckt zusammen bei dieser Aussage, wo es dieselbe Aussage ist. Und das müssen wir in Gesprächen uns bewusst machen, dann werden wir auch mitleidiger mit anderen und aufmerksamer und toleranter, dass wir uns nicht über Begriffe streiten, sondern über das, was Begriffe bezeichnen und beim anderen auch spüren, was steht dahinter. Bitte,
ja.
Hack nach.
Ja, kann ich auch alles so unterschreiben, nur ich habe ganz lange daran gekämpft, dass ich diesen Christus in uns Gedanken in meine bisherigen Ansichten integrieren wollte, in meine Haltung, in meine Gedankenwelt zu den Gesetzesforderungen sozusagen. Und es erst jetzt, also nach ganz langer Zeit, endlich verstanden habe, dass das eben gar nicht geht.
Ja.
Und was hätte ich mir gewünscht? Also, ist halt nicht, also. Hätte mir mal jemand gesagt, das geht nicht zusammen. Also
ja.
Christus in euch und die bisherigen Haltungen, die durch Sozialisation in dich hineingelegt wurden, die passen nicht zusammen.
Ja.
Und das mal klar beim Namen zu nennen, mich nicht nur immer abzuholen und zu sagen, ja, guck doch mal hier, das ist doch, also wir haben alles geschenkt im Glauben. Ehrlich gesagt, habe ich auch gesagt, ja, glaube ich. Und dann zwei Wochen später sage ich wieder, ja, wir müssen doch hier jetzt auch unser Heil irgendwie schaffen.
Ja.
Und deswegen so die Frage, wie geht man diese damit um?
Ja.
Dass man es mal
klar benennt. Wir hatten es heute Morgen ja durch Zufall hatten wir es. Das, was du gerade sagst, bedeutet, dass praktisch geistliche Begleiter oder Engel sagen müssen, der braucht nicht den Samariterweg, der braucht den Nikodemusweg. Denn das, was Jesus bei Nikodemus macht, ist, dass er auf dem Kopf zusagt, Fleisch ist Fleisch, du bist in der Sackgasse. Du versuchst, die Himmelsleiter von unten zu bauen.
Okay, das geht also auch.
Ja, absolut, absolut. Absolut, nichts gegen die Wahrheit. Nur für die Wahrheit, sagt Paulus so schön. Nein, absolut. Das ist, also wenn es eben Liebe geschieht, nicht? Das ist der Punkt. Es geht nicht darum, immer nur unverbindlich zu sein, aber wenn es in Liebe tatsächlich geschieht. Und das, wir hatten das auch sowohl bei Nikodemus, wie bei dem reichen Jüngling, wie bei der Samariterin. Es kam ein Punkt, wo dieses Unverbindliche, alles so freundlich, und das hätten wir auch gerne, der von Jesus plötzlich gekappt wurde, nämlich geh hin und hol deinen Mann. Gib weg alles, was du hast. Oder dieses andere, du musst von neuem geboren werden. Das war immer ein Punkt in der Begleitung eines Menschen, wo deutlich wurde, jetzt müssen wir zur Sache kommen, denn alles weitere Reden wäre ausweichen. Nicht? Und es wäre Stabilisierung des falschen Systems, in das man versucht, etwas zu integrieren. Also der Versuch, aus dem alten Adam noch einen anständigen Menschen zu machen, durch Erziehung. Nicht? Und dies ist genau Nikodemus. Es führt kein Weg daran vorbei. Aus dem alten Fleisch kriegst du keinen neuen Menschen gemacht. Dankeschön, ja.
Ich habe dann auch noch eine Frage.
Bitte.
Wenn man jetzt zum Beispiel noch an der Liebe Gottes jetzt zweifelt.
Ja.
Und wenn man dann sterben würde.
Ja.
Ob man dann im Himmel dann noch eine Chance bekommt, um dann auch zum Glauben zu kommen.
Ja. Zunächst einmal ist ganz wesentlich, dass das Entscheidende, das Tragende an der Liebe nicht unser Glaube ist, sondern die Liebe selbst. Das heißt also, ob ein Flugzeug dich trägt oder ob du abstürzt, ist keine Sache des Bauchgefühls oder deines Vertrauens, sondern der Wirklichkeit. Wenn das Flugzeug stabil ist und fliegt, dann magst du Angst haben, ich könnte abstürzen und du wirst gehalten. Das heißt, das ganz Wichtige, wir kommen heute Abend auf Römer 8 auch zu den Kindern Gottes, ist, dass Gott dich wirklich liebt und eben auf deine Frage hin, dass er die Menschen, dass er die Welt liebt. Das Tragende ist also Gottes Liebe. Jetzt ist es so, dass wir selber uns, erste Stufe, eben, dass wir das erkennen können, dass wir es ergreifen. Das heißt, dass wir selber Christen sind und von ihm gehalten werden, aber ja noch nicht wissen, wie es in der Zukunft ist. Wie werden wir krank, wie werden wir alt? Und wenn wir sterben, kriegen wir selber Zweifel. Und sterben wir vielleicht gerade am Tag, an dem wir zweifeln oder in Anfechtung sind? Und was ist dann eigentlich? Nicht? Und dann ist das Wichtige, dass wir gehalten werden. Dann die nächste Stufe, das war jetzt das, worauf deine Frage hinausgeht. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die haben das Evangelium entweder überhaupt noch nicht gehört oder sie haben es gehört, aber es hat sie noch nicht ergriffen und es hat sie noch nicht verändert. Und die Frage ist, wenn Gott alle Menschen liebt und Christus für alle Menschen gestorben ist, sind die Menschen, die zur Gewissheit nicht kamen und haben das Geschenk nicht angenommen und haben nicht ihrerseits auch die Hand ergriffen, die Christus ihnen entgegenhält, nicht, sind die in Ewigkeit verloren oder werden die, wenn die Christus selber sehen, noch einmal die Möglichkeit haben, dann eben in Überwindung ihrer Zweifel, indem sie überwältigt werden von seiner Liebe, das Heil zu bekommen. Es gibt verschiedene Ansätze im Neuen Testament, die auf jeden Fall sagen, dass Gott alle Menschen liebt und nicht nur die Gerechten und Christen. Nicht so sehr hat Gott die Welt geliebt, nicht Israel geliebt, nicht die Gerechten, nicht die Gläubigen, nicht die Christen, sondern die Welt. Auch Christus ist für alle Menschen gestorben. Nirgendwo im Neuen Testament gibt es eine Beschränkung des Heilstodes Jesu nur auf Gläubige, ob Israel oder Christen, sondern immer ist alles für alle geschehen. Die Perspektive, dass Christus alle Menschen am Schluss tatsächlich dann auch in Liebe überwältigt, sodass sie glauben können und ergreifen können ihrerseits, wird nur in Hinsicht auf Israel so ausdrücklich entfaltet, nämlich in Römer 9 bis 11. Und da in der Tat ist das Ergebnis am Ende, dass Paulus sagt, wenn Christus wiederkommt, dann wird er, weil Gott treu ist zu seinem Wort und Israel und die Völker erwählt hat und gesegnet hat, dann wird er die Gottlosigkeit von ganz Israel wegnehmen. Also für die Juden haben wir die klare, definitive Aussage, dass Christus auch die Juden, die an Jesus als Messias, an seiner Liebe zweifeln, dass er die überwältigen wird. Nicht im Sinne von, du kommst ohne Christus in den Himmel, nicht im Sinne von, man muss gar nicht glauben, im Himmel sind auch Ungläubige, das geht gar nicht, weil der Himmel ja Gemeinschaft ist und Liebe, sondern für Israel streng, es ist nochmal eine Pro-Christ-Veranstaltung, allerdings die größte, die es je gab, weil Tote und Lebendige missioniert werden und alle Israeliten werden an dem Tag zum Glauben kommen von Christus selbst. Und Paulus sagt, wenn ihr es euch nicht vorstellen könnt, dann schaut auf mich. Ich bin nicht durch die Kirche zum Glauben gekommen, ich bin nicht durch menschliche Predigt zum Glauben gekommen, am Römer 11 anfangen, sondern ich bin der Beginn dieses Ereignisses. Christus selbst hat mich überwältigt, sodass ich gar nicht anders konnte, als ihn, den ich vorher verfolgt habe, jetzt auf meinen Knien anzubeten. Also für Israel gibt es die klare Aussage und es ist ganz spannend, in Württemberg haben wir so Zentren wie die Klostermühle, also nicht von den Fackelträgern, sondern andere, sehr dicht im Schwarzwald nebeneinander, nicht? Und dann gibt es das Zentrum in Liebenzell und es gibt ganz daneben gleich die Langensteinbacher Höhe. Und in Liebenzell ist man neupietistisch, das heißt also, das war die Bewegung des Pietismus, die die Notwendigkeit der Mission, der Evangelisation entdeckt hat und die Notwendigkeit, Menschen auch auf die Sünde anzusprechen, auf das Gericht, eben damit sie nicht verloren sind. Und da wird sehr stark betont, es muss einen doppelten Ausgang geben und es ist wichtig, dass die Menschen zum Glauben kommen, sonst sind sie verloren und das müssen wir ihnen auch sagen. Und auf der Langensteinbacher Höhe wird nicht das Gegenteil gesagt, sondern es wird nur gesagt, dass Gottes Liebe so groß ist in seine Gnade, dass er am Ende, wie das Evangelium es andeutet, eben alle Menschen überwinden wird aus seiner Gnade. Und die sind, ich weiß gar nicht, wie viel das Luftlinie ist, ich muss das mal ausrechnen, wahrscheinlich Luftlinie nicht mehr als 25 Kilometer auseinander, aber die ringen eben drum. Nicht? Und das liegt daran, dass das Neue Testament beide Aussagenketten kennt. Nicht von der Logik der Liebe Gottes her fordert es geradezu, nicht, dass Menschen ungläubig in den Himmel kommen, aber dass Gott Menschen nicht aufgibt, weil er sie doch liebt. Nicht entsprechend auch die Heiden dann. Und aber von dem Befund des Neuen Testamentes her haben die auch recht, die sogenannten Neupietisten, die einfach sagen, wir dürfen das nicht verharmlosen, sondern man muss ganz klar sagen, wer nicht glaubt, der ist verloren. Und das ist auch als solches ja unstrittig. Das sagt auch die Langensteiner Höhe nicht anders. Und dann neuzeitlich, das war das, was wir vorhin hatten, Zeitgeist, ist es immer unbequem, irgendwelche Bedingungen zu formulieren. Und ich komme ja aus dem Rheinland, nicht in Köln, da gab es ein Karnevalslied, wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Das heißt, ab dem dritten Glas Bier verschwinden die Gegensätze, nicht? Und das ist so diese neuzeitliche Unverbindlichkeit, nicht? Dieses, ich hab dich gerne, du kannst mich auch mal gerne haben, nicht? Aber das ist ja nicht gemeinschaftlich Liebe. Und insofern muss man sagen, die Langensteinbacher Geschwister und die Zeller Geschwister, die meinen es beide ganz ernst und beziehen sich beide aufs Neue Testament. Nicht. Und man muss aber eben einfach deutlich machen, es gibt verschiedene Aspekte des Neuen Testaments.
Aber da gibt es doch auch so einen Spruch in Württemberg,
ja.
Wer das verkündigt, also was Langensteinbach ja. glaubt.
Also die sogenannte Allversöhnung, ja. obwohl der Begriff ganz
der
irreführend ist. Ja.
Ist ein Depp so ungefähr,
ja.
aber wer es nicht glaubt, der liegt auch nicht ganz richtig.
Ja, der ist grausam, ja.
Wenn das verkündigt wird, dann werden manche Leute einfach verführt,
ja.
Ihr Leben ohne Gott weiterzuleben.
Ja, und das ist immer spannend. Also der Punkt ist, die Debatte, wird Christus am Schluss alle Menschen überwältigen in seiner Liebe, sodass sie dann alle das ewige Leben haben? Oder gibt es einen doppelten Ausgang in dem Sinne, dass dann definitiv die Mehrheit der Menschen verloren ist? Ist eine offene Debatte. Spannend ist es aber immer nur, wenn man dann praktisch nachhakt, und sagt, warum ist das dir denn wichtig, das nicht offen zu lassen? Also meine Antwort wäre, lass es doch einfach Gott offen, der himmlische Vater wird es richtig machen. Und am jüngsten Tag werden wir uns, wenn wir ein gemeinsames Missionsfest machen, Langensteinbacher Höhe und Liebenzell, und ich komme gerne als Gastsprecher oder als Gasthörer, weil Christus selber spricht, nicht? Und dann werden wir sehen, wie es ist. Das ist meine Antwort, und zwar nicht aus Taktik, sondern eben, weil es ja Gottes Hoheit ist. Also wie soll ich denn jetzt Gott sagen, was er gefälligst zu tun hat? Nicht? Er kann das entscheiden, wie er will. Nicht, aber dann kommen sofort die Sachen und dann wird es heikel, dass jemand sagt, ja, wenn das so wäre, dass, wenn Christus wiederkommt, er alle Menschen zum Glauben bringt und die haben dann ewiges Leben. Warum habe ich mich dann ein Leben lang gequält? Und dann sage ich, Allversöhnung hin oder her, jetzt habe ich dich erwischt. Es geht ja gar nicht um Allversöhnung, sondern um deinen Glauben. Was hast du denn für einen Glauben, wenn du sagst, ich glaube nur, damit ich nicht in die Hölle komme? Nicht? Also was wäre das denn für eine Ehe, nicht, wenn eine Frau sagen würde, ich heirate dich nur, damit ich nicht verdroschen werde. Nicht, das wäre mir, glaube ich, am Altar nicht genug. Nicht, das ist ja keine Liebe. Und dann muss ich natürlich nachhaken. Und das ist in der Tat so, wir haben eine Scheindebatte und wir müssen dann immer auf die eigentlichen Probleme kommen. Auch das andere kommt sofort. Ja, wenn das so wäre, müssten wir nicht missionieren. Ja, warum missioniere ich doch dann nicht, damit ich in die Hölle komme oder nicht in die Hölle komme oder andere nicht in die Hölle kommen, sondern ich missioniere, weil es Christus gesagt hat. Und warum soll ich jetzt missionieren? Ja, wenn ich mir vorstelle, der Major Thomas wäre nicht, als ich 15 war, nach Bad Ems gegangen. Er hätte ja einen Grund gehabt zu sagen, ich habe morgens in der Klostermühle gelehrt, ich muss abends wieder lehren, muss ich mir das mittags auch noch antun, mit so Lümmel da rumzumachen. Also ich lege mich einfach ins Bett und lasse die Bad Emser Bad Emser sein. Vielleicht wäre ich heute noch nicht gläubig. Nicht? Was wäre mit meinem ganzen Leben gewesen? Nicht? Und dann vielleicht am Rollator irgendwann hätte ich Christus erkannt. Gell? Hätte gesagt, Mist auch, hat mir das nicht sagen können, als ich noch keinen Rollator hatte. Da hätte ich noch viel mehr bewegen können in der Welt. Nicht? Also all das sind Aspekte. Der Punkt ist, die Lösung müssen wir letztlich offen lassen. Aber spannend ist immer, warum jemand so energisch für eine Lösung eintritt. Ja, jetzt der Vater zur Tochter. Wir danken dir übrigens, dass du da bist. Du hast unseren Altersdurchschnitt zu unserer Schmeichelei sehr günstig beeinflusst. Unsere jüngste Teilnehmerin.
Ja. Ich habe ein paar Fragen zur Thematik Gericht. Und zwar erstens,
Gericht.
Wenn wir sagen, Gott ist noch unvorstellbar gütiger, liebevoller, gnädiger und barmherziger, als wir ihn überhaupt denken können.
Ja.
Erste Frage, wie kann es dann überhaupt sein, dass mit Gericht Druck gemacht wird, dass Gericht als Drohung verstanden wird? Und warum haben so viele Menschen vom Gericht Angst, auch Christen? Und kann ich das Gericht nicht eher verstehen, dass die Sünde da gerichtet wird, aber nicht der Sünder? Mhm. Und die dritte Frage ist, ist die Hölle ein für sich eigener Zustand oder ist die Beschreibung der Hölle einfach die Negation des Himmels, in dem Jesus als Negativbild darstellt, was es bedeutet, nicht den Himmel zu finden, nicht die Gemeinschaft? Mhm.
Wie viele Stunden haben wir Zeit? Ja, sehr schön. Fangen wir vorne an. Gott als Richter. Wir haben es sehr häufig, dass in Theologien, in Verkündigungen, auch in unserer Frömmigkeit, wir praktisch zwei Gottesbilder haben, die miteinander konkurrieren und die nicht verbunden sind. Einerseits die Rede von Gottes Liebe. Er hat seinen Sohn gesandt, er will uns retten, er meint es gut mit uns, er belohnt unseren Glauben und so weiter. Das ist die eine Schiene. Und dann kommt dieses andere Gottesbild, des Grausamen, des Ablehnenden, des Richtenden, des Vernichtenden Gottes, der wohl gerecht ist, nicht? Also es wird ihm nicht Willkür vorgeworfen, aber der dann gnadenlos ist in seinem Gericht. Der Fehler ist, dass wir hier zwei Gottesbilder haben und oft ist es so, dass Gottesbild des Vaters Jesu Christi, das haben wir eben aus der positiven christlichen Verkündigung und das negative Bild, das wird gefüttert von all dem, was wir sonst an grausamen Vorstellungen von Autoritäten haben. Das heißt also, der Gottes Gerichtes ist nicht getauft in unserem Herzen, sondern da haben wir so eine Schachtel mit Gottesbildern, mit Vaterbildern, mit Vorstellungen der Grausamkeit, die wir praktisch gesammelt haben aus unserem Leben. Entscheidend ist nun, dass man versteht, dass Gottes Liebe und sein Gericht sich nicht ausschließen, sondern einander bedingen. Also in Johannes 3, Vers 16 und Johannes 3, 36 haben wir Gottes Liebe und Gottes Zorn in einem Kapitel. 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er sich selbst im Sohn dahingegeben hat. Und dann 3,36 heißt es, wer das glaubt, der hat das ewige Leben. Wer es nicht glaubt, der bleibt unter dem Zorn Gottes. Sodass also Gottes Zorn und Gottes Liebe kein Gegensatz ist, sondern beides gehört zusammen und bedingt einander. Gott sagt Nein, nicht obwohl er liebt, sondern weil er den Menschen liebt. Denn er widerspricht der Situation, in der der Mensch anderen schadet, in der er sich selber schadet. Die Pädagogik hatte ich leider bei meinen Eltern, die waren zu alt, um es noch mitzukriegen, nicht die anti-autoritäre Erziehung in 60er Jahren. Nicht? Das war ganz wunderbar. Du musst nur deinen Kinder in Ruhe lassen, die Lehrer verderben den Charakter, wenn ein Kind einfach ohne Erziehung aufwächst, dann wird das zu einem charaktervollen, freien Menschen. Nicht? Das war eine Irrlehre, das hat sich bald gezeigt, weil wir lauter Krümelmonster gezüchtet hatten dann. Wenn du Menschen nicht begrenzt und sagst nicht nein, dann werden die nicht charaktervoll, sondern dann laufen die vollkommen aus dem Ruder. Das heißt, es war klar, Erziehung braucht Leitlinien. Das hat die Pädagogik längst erkannt in den letzten Jahrzehnten wieder. Es gibt keine Erziehung, wenn ich nicht sage, wo ist die Grenze. Es braucht die Begrenzung. Ich selber erinnere mich an die Freizeit, die wir hatten, ein Beispiel, das ich deshalb immer wieder erzähle, wo wir eine Gletscherwanderung machten und wir klar gesagt haben, bleibt auf dem abgesteckten Weg, es ist gefährlich, sobald ihr davon runtergeht, könnt ihr einbrechen in die Gletscherspalte. Und dann waren zwei, die, ob sie ineinander verliebt waren oder einfach nur pubertär, auf jeden Fall meinten, sie müssen jetzt nachlaufen spielen außerhalb der Begrenzung auf den Gletscher. Da haben wir gebrüllt als Freizeitleiter. Nicht? Warum haben wir gebrüllt? Nun, weil wir an den Menschen ein Interesse haben. Hätten wir sie nicht geliebt, hätten wir gesagt, lass laufen, ein bisschen Schwund ist immer. Das heißt, dass Gott zornig ist, ist Ausdruck seiner Liebe, seine Leidenschaft für uns. Deshalb muss er uns widersprechen. Der Punkt kommt aber an die Grenze. Und das ist ja das, was wir vorhin mehrmals jetzt schon hatten. Die Vorstellung, ein liebender Vater, eine liebende Mutter würde immer leidenschaftlich den Kindern in den Arm fallen und sie bremsen, wo sie sich schädigen oder andere schädigen. Eltern würden aber natürlich nie sagen, aufgrund dessen, dass du jetzt deinen eigenen Weg gehst, lasse ich dich in den Tod rennen. Und deshalb ist genau das die Frage, die wir ja eben schon hatten. Nicht wird Gott am Schluss einfach sagen, du hast dir den Weg gewählt, jetzt geh ihn auch zu Ende, dann stirbst du halt. Nicht? Und das kann man theologisch gar nicht aushalten, diesen Gedanken, dass Gott praktisch zur Mehrheit der Menschen sagt, nicht ungerecht, sondern ganz gerecht, das ist der Weg, den du gewählt hast, jetzt lasse ich dich einfach laufen. Nicht? Du wolltest meine Liebe nicht, also gut, dann kann ich dir nur sagen, in Gerechtigkeit, ohne Leidenschaft, dann hast du halt den ewigen Tod. Und insofern Menschen, die sagen, ich bin ganz glücklich bei der Vorstellung, dass wir als Elite im Himmel sind und unten schmoren die alle im Feuer, das beschwingt einfach meine himmlische Freude. Weil du sagst, da bist du irgendwie ein bisschen Klatsche, nicht? Da stimmt was nicht mit deiner Psyche. Nicht, da kannst du drüber weinen, über die Verlorenheit der Menschen. Aber jemand, der praktisch daran den Gefallen hat und sagt, das bringt mich überhaupt erst richtig so in Schwung, da stimmt was nicht. Wir müssen nur aufpassen, wir können jetzt nicht einfach sagen, weil das andere bequemer ist, biegen wir es uns halt so zurecht, wie es uns entspricht. Es bleibt auch hier die Schranke, dass ich immer sage, Gott ist Gott. Nicht, und Unrecht hält er nicht, wenn er die Menschen in Ewigkeit ihren Weg, den sie ja gewählt haben, nicht, dann auch gibt. So heißt es in Römer 1, 24 folgende immer, die Menschen haben sich von Gott abgewandt und Gott hat das akzeptiert. Er hat sie dahin gegeben, sie haben ja nichts anderes bekommen. Sie haben Gott mit den Menschen vertauscht und dann hat Gott es zugelassen, eben, dass sie ihren Willen bekommen. Das heißt also, der Respekt vor dem freien Willen ist genau dieses, dass Gott einfach als Richter das zulässt. Wie ja auch Gott nicht erst töten muss, einen Sünder, sondern es ist ja nicht der Tod der Sold Gottes, sondern der Sold der Sünde. Es ist die Folge ja dessen, dass ich mich von Gott trenne. Nicht? Insofern, der Schaden der Sünde ist ja nicht Gottes Strafe. Der Schaden der Sünde ist mein eigenes Tun. Nicht ich schade mir als Sünder und ich schade anderen als Sünder. Es ist ja nicht Gott, der dahinter steht. Insofern, also Gott als Richter ist einfach die Wahrheit, die er ausspricht über mein Leben. Jetzt ist der Punkt, die dritte Frage, warum haben wir ein so negatives Bild vom Gericht? Nun genau deshalb, weil bei uns der richtende Gott noch nicht getauft ist. Das heißt, diese Gerichtsvorstellung, die Vorstellung von Gottes Nein, ist bei uns die außerchristliche. Und da konkurrieren zwei Götter in uns, nicht? Das sind zwei Gesichter, wir haben das noch nicht verbunden. Wenn ich einmal kapiere, dass Gottes Nein nichts anderes ist als sein Nein aus Liebe, aber natürlich ist es ein Nein, weil es ja zu dem ist, was Liebe schadet, was mir selber schadet, der Gottesbeziehung schadet und den anderen. Nicht, wenn ich das mal positiv kapiere, dann kann ich, wie die ersten Christen auch, mich aufs Gericht in der Tat freuen, weil ich weiß nach 1. Korinther 3, Vers 11 folgende, wenn Christus kommt als das Licht, dann wird er alle Finsternis ausleuchten und seine Herrlichkeit, die ist so groß, dass sie quasi wie Feuer alles verbrennt, was dieser Herrlichkeit nicht entspricht. Und dann wird ja Holz, Heu und Stroh, alles Vergängliche meines Lebens, verbrannt werden. Und Gold, Silber und Edelsteine werden bestehen. Beim Edelmetall kann man sogar sagen, sie werden im Feuer geläutert. Edelsteine würden verbrennen, das wissen die Fachleute. Aber das hat die Antike nicht mitgedacht. Nicht? Der Gedanke ist die Läuterung des Edelmetalls. Und dann bekommt der Gedanke des Gerichtes eine ganz positive Konnotation. Die Freude, dass dann alles in meinem Leben, was nicht Bestand hat, weg ist. Denn es wäre eine Horrorvorstellung, du kriegst nach deiner gnädigen Demenz des Alters, nicht, kriegst du dann ein ewiges Gedächtnis und plötzlich ist dir alles präsent, was du an Fehlern gemacht hast am jüngsten Tag und du müsstest mit ihm weiterleben. Nicht? Das wäre ja kein Himmel mehr, das wäre ja schon die Hölle. Nicht? Und dieses, es verbrennt alles, was nicht Bestand hat und umgekehrt, all das, was wertvoll war in unserem Leben, wird uns überhaupt erst bewusst. Viele Christen kriegen ihr ganzes Leben nie mit, welcher Segen durch sie geschieht. Nicht in Treue säen die und mühen sich und arbeiten und dürfen nie eine Reaktion kriegen. Ich habe schon als Teenager ja angefangen mit Jugendarbeit und dann gepredigt. Insofern ist mir das vergönnt, immer wieder Menschen zu treffen, die sagen, vor 40 Jahren war ich mal bei dir auf einer Freizeit und da ist mir dieses oder jenes bewusst geworden. Oder eben, nicht wie du sagtest, ich habe in einem Buch was gelesen, das hat mir eingeleuchtet. Insofern bin ich verwöhnt und kann schon ein bisschen mir vorstellen, wie das im Himmel für euch alle ist. Wenn dann tausende Leute auf euch zuströmen und sagen, du glaubst es ja nicht, wie mir das geholfen hat. Danke, dass du für mich gebetet hast. Und ich höre mich überhaupt nicht, dass ich gebetet habe. Ich weiß es aber, denn Gott hat dein Gebet beantwortet. Nicht insofern, der Gedanke des Gerichtes muss wiederentdeckt werden fürs Evangelium.
Also könnte ich mit einem Satz sagen, das Gericht hat nichts mit Hinrichten, nicht mit Hinrichten zu tun, sondern mit Zurechtbringen. Positiv, dass Gott alles zurechtbringt, das Negative von mir entfernt und ja, seine Herrlichkeit
einfach. Und für den Aspekt der Christen ist das auch ganz unbestreitbar. Und ist auch der alttestamentliche Begriff jetzt, der gebraucht wird bei Schafat, das ist ein Richten, im Deutschen übersetzt mit Richten, und das heißt Zurechtbringen. Damit haben wir aber die andere Frage, die ganze Zeit jetzt mit im Raum ist, und was ist mit Menschen, die sich aber auch am jüngsten Tag noch verweigern? nicht in Trennung von Gott. Auch da wieder dasselbe, die muss Gott nicht in die Hölle stoßen, sondern die haben die Hölle. Von Gott getrennt zu sein, ist die Hölle. Aber damit wir es nicht überspielen in aller Harmonie, die Frage bleibt dann letztlich offen, wird es einen Bereich geben, wird es Menschen geben, die sich auch am jüngsten Tag noch der Liebe Gottes verschließen und sagen, selbst wenn ich es geschenkt bekomme, ich nehme es nicht. Und dies müssen wir respektieren, dass da die Bezeugung es offen lässt. Und ich lasse es gerne offen eben in dem Wissen, dass Gott es richtig macht. Ganz entscheidend ist, dass wir selber als Christen für uns wissen und so auch unsere nichtgläubigen Verwandten oder Freunde ihm anvertrauen, wenn sie sterben, weil wir nichts anderes machen können mehr, wenn sie gestorben sind. Einfach zu sagen, Herr, ich kann nichts anderes, als es dir anvertrauen und dir hinlegen und dass du es recht machst. Ohne, dass wir sofort wieder eine Erklärung brauchen, nicht? Wir hatten es auch neulich jetzt, ihr habt, die meisten von euch werden den Hans-Peter Reuer ja kennen, nicht, der das Fackelträgerzentrum in Stadtmin hat, der verunglückt ist mit 51 Jahren. Und da ist sofort der Impuls, nicht, wir mussten nur Idea lesen, dass Menschen Erklärungen haben wollen und Gott sagen wollen oder dem Teufel, wer jetzt schuld ist und wie es genau ist, anstatt einfach nur Respekt zu haben, zu sagen, es ist schrecklich, wir dürfen auch trauern. Aber dieser Reflexionsreflex, den wir sonst haben im alltäglichen Leben, nicht? Ich mache einen Fehler, es geht was schief und dann sagt der Mensch, was habe ich falsch gemacht, damit ich es morgen besser mache. Und so haben wir einen Erklärungsreflex auf alles, was uns irritiert oder auf alles stolpern. Nur bei den letzten Fragen hilft dieser Reflex nicht. Da hilft nur das Gottvertrauen zu sagen, ich verstehe es nicht, ich kann klagen, ich darf auch Gott anklagen. All das hält Gott ja aus, aber es gibt keine billigen Erklärungen. Nicht? Und dann darf ich nicht zu schnell sein mit eigener Schuld, mit Gottes Gericht oder mit dem Wirken des Teufels und was dann alles in Leserbriefen da kam. Das ist die Respektlosigkeit vor den letzten Fragen. Nicht? Da haben wir Respekt vor Gott zu wahren. Und das gilt auch für diese Frage. Ja, bitteschön. Ein Blick noch, das Mikrofon wird uns helfen, dass wir alles hören.
Ich kann dem alten und würde das auch für mich so sehen, aber es ist mir schon so oft begegnet in der Gemeinde, dass mir Menschen sagen, ja, sehen Sie sich doch die Gleichnisse Jesu an,
ja.
Die Enten werden in die Hölle geworfen, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Das ist ja wirklich ein Bild, was den Menschen die Hölle heiß macht.
Ja.
Und auch die Beispielgeschichte, der reiche Mann, der arme Lazarus, der da ewig Pein leidet und dann die Offenbarungsstelle und das ist der zweite Tod. Also wenn mir Menschen das so sagen, ach, dann bin ich selber immer etwas unsicher und kann verstehen, dass Leute ohne Heilsgewissheit Angst und wirklich große Angst haben.
Ja, dies ist richtig und gleichwohl, wenn wir selber von der Liebe Christi her konsequent denken, können wir zum Beispiel auch Matthäus als das Evangelium, das das Gericht besonders stark macht, mehr als alle anderen, durchaus nachvollziehen. Warum sage ich meinen Kindern, was passieren kann, wenn man das japanische Messer, das Vati Mutti zu Weihnachten geschenkt hat, mit 40 cm Länge und bei dem du ein Papier durchschneiden kannst, warum das nicht zu den Spielsachen ins Spielzimmer gehört? Ich muss dem Kind sagen, da kann ganz Schlimmes passieren. Ich kann dem Kind auch vorführen, an einer Puppe oder einem abgelegten Teddybär, was passieren würde, wenn man dieses Messer einem Kinder antut. Aber warum tue ich das? Weder um die Puppe zu zerstören, noch um das Kind umzubringen, sondern um dem Kind klarzumachen, was wäre die letzte Konsequenz deines Ungehorsams, deines Fehlverhaltens. Das heißt, die Gleichnisse machen deutlich, wohin führt es, wenn ich mich von Gott trenne, wenn ich auf Kosten anderer lebe, wenn ich andere zerstöre. Nicht die Geschichte von David mit Bathseba und Uriah. Warum wird die überliefert? Ist das so eine brutale Geschichte? Ja, weil es so ist, wenn ich mich von Gott trenne, kann ich Jahrzehnte mit Gott zusammen sein und kann für ihn gehabt haben und gedichtet und komponiert haben und es genügt eine Stunde der Unabhängigkeit von Gott und ich kann zum Mörder und zum Ehebrecher werden. Das heißt, ich muss manchmal erschreckt werden oder was wir eben haben, ich muss konfrontiert werden. Und so, wenn ich Paulus nehme, kann ich es sehr schön illustrieren. Wir werden heute Abend die Heilsgewissheit des Paulus und die er zuspricht von Römer 8, her ganz deutlich machen. Das hält aber denselben Paulus nicht ab, den Korinthern zu sagen, ihr Korinther, ihr lebt in eurer Praxis jetzt, indem ihr mordet, ehebrecht, raubt, alles Negative tut, alle Gebotsübertretungen. Das ist aber der Weg, der dich zum Leben führt und nicht zum Reich Gottes. Das ist der Weg, der in den Tod führt. Will Paulus sagen, für euch führe ich jetzt die Gesetzesgerechtigkeit ein? Nein. Sondern macht deutlich, ihr seid auf den Weg des Lebens gestellt und jetzt fresst ihr euch gegenseitig auf und schädigt euch und der Schaden ist ja objektiv. Das heißt also, wenn ich nicht Gottes Liebe reflektiere und lebe, entsteht der Schaden real für meine Familie, für diese Welt. Wenn ich unverantwortlich an einem Kindergarten vorbeifahre und ein Kind kommt zum Schaden, dann ist der Schaden objektiv. Nicht? Und insofern muss ich das vorher auch entsprechend benennen. Bei Matthäus ging es mir selber lange so, dass ich praktisch diese Gerichtstöne immer so dissonant wahrnahm, dass ich mit Matthäus keinen rechten Zugang zu ihm bekam. Also schon sagte, danke, dass du die Bergpredigt überliefert hast, gleichwohl, ich verstehe nicht deine dauernden Gleichnisse. Und dass du immer in der Schwebe lässt, was ist denn jetzt eigentlich? Wäre das nur eine Möglichkeit, dass ich in Ewigkeit verloren bin? Hätte ich es verdient? Oder meinst du tatsächlich, die sind dann auch verloren? Bis ich kapiert habe, was die Petrusgestalt bei Matthäus für eine hermeneutische, für eine Erkenntnisfunktion hat. Petrus wurde gesagt bei der Aussendung in Matthäus 10, wer sich zu mir, dem Menschensohn, bekennt, der darf fest davon ausgehen, ich bekenne mich zu ihm am jüngsten Tag, am Tag des Gerichtes. Wer den Menschensohn verleugnet, der hat keinen Anspruch darauf, dass der Menschensohn sich zu ihm stellt. Die Bedingungen der Sendung waren klar bestimmt. Auch dieses, ihr handelt in meinem Namen, ihr handelt in meiner Vollmacht, alles war ausgehandelt. Was macht Matthäus? Was macht Petrus nach Matthäus, wie nach allen Evangelien? Er verleugnet seinen Herrn, als es ernst wurde, in der Passion. Was war jetzt passiert? Petrus hat seine Berufung verspielt. Von Petrus aus gesehen hat er sein Heil verspielt. Würde Christus jetzt sagen, ich kenne dich nicht, und am Ostermorgen zu den Frauen sagen, ihr seid die einzig Treuen gewesen, denn das war so, geht bloß nicht hin zu denen, die einmal meine Brüder waren, und verratet ihnen was von der Auferstehung, das geht die gar nichts mehr an. Die werden nur noch gerichtet. Was macht aber Jesus? Geht hin und saget meinen Brüdern. Er nimmt sie wieder an. Und insofern wird deutlich bei Matthäus, dass das Gericht uns wachrütteln soll, uns deutlich machen soll, wohin führt das, wenn wir so leben. Und wir müssen ehrlich sagen, dass das viel zu selten geschieht, dass wir uns selbst Rechenschaft geben über die Konsequenzen unseres eigenen Ungehorsams, unserer eigenen Inkonsequenz und Lieblosigkeit. Nicht so, dass man bei Matthäus in der Tat, bei Petrus sagen kann, die Gnade jenseits des Gerichtes, die wird an der Person des Petrus und damit auch an allen anderen Jüngern, die berufen wurden, deutlich. Aber ich gebe zu, hätten wir nur Matthäus als das Neue Testament, dann hätten wir keine gewisse Heilsgewissheit, weil bei Matthäus alleine eben seine Berufung und sein Amt ist das Ermahnen und das Hinweisen auf die Konsequenzen. Und auch das brauchen wir, da sind wir oft ja viel zu lasch, dass wir sagen, es kommt ja gar nicht so genau drauf an. Nicht? Und machen uns gar nicht bewusst, was das heißt, wenn wir unsere Liebe anderen vorenthalten, unsere Aufgaben nicht wahrnehmen. Aber es bleibt eine Schwierigkeit, das ist unbestritten, nur sie ist nicht unlösbar im Ganzen des Neuen Testamentes. Und interessant eben an der Person des Petrus nicht, aber bei Matthäus bleibt es offen. Ein Anspruch aber hat Petrus natürlich nicht. Er hat seinen Teil nicht erfüllt, er ist aus dem Vertrag gefallen, er hat seine Berufung verspielt. Aber Christus ist sich selber treu geblieben. Und so haben wir auch Heilsgewissheit zu verkündigen. Aber das werden wir auch heute Abend nochmal aufnehmen, diesen Aspekt von Heilsgewissheit. Ja.
Ich komme nochmal auf Langensteinbach und bei diesem Zeichen.
Ja.
Wir brauchen ja nun auch eine Begründung und eine Argumentation, wenn eben Gottes Güte so groß ist, dass alle Menschen mal eine Chance bekommen. Es gibt ja auch Menschen, denen das Evangelium falsch verkündigt wurde,
ja,
und die es deshalb abgelehnt haben. Aber für mich selber ist der Grund, eben trotzdem zu evangelisieren, Jesus sagt ja immer, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen.
Ja.
Und wenn wir uns engagieren und einsetzen, auch hier in der Klostermühle, dass Menschen zum Glauben kommen, dann helfen wir ihnen eigentlich, dass der Himmel schon jetzt beginnt und nicht erst in der Ewigkeit. Das wollte ich einfach noch betonen.
Unbedingt.
Wir gönnen den Menschen, dass sie jetzt schon mit Gott in Beziehung kommen und der Himmel, dass sie da nicht mehr drauf warten müssen.
Ja, absolut. Das ewige Leben, das ist gerade im Johannesevangelium ganz eindrücklich, beginnt ja im Hier und Jetzt, im Augenblick. Und auch das müssen wir vielen Christen sagen, weil für viele das nicht so ist, nicht? Das Leben ist ein Jammertal und der Glaube hilft uns nur, das zu ertragen. Und für viele Christen ist es umgekehrt, nicht? Die sagen, dass der Glaube ist ein Jammertal und die Welt hilft es zu ertragen. Aber das ist nicht der Glaube des Neuen Testaments, nicht? Ja, bitteschön. Ja, du hast dich schon so lange gemeldet. Entschuldigung.
Eine kleine Ergänzung dazu vielleicht. Paulus selbst hatte ja eine Vision im Christus-Hymnus im Philipperbrief. Mhm. Und da sagt er ja, darum hat ihn, nämlich Christus, Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu. Und jeder muss bekennen, Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Und ist das jetzt nicht jetzt, sondern auch in Zukunft. Also das ist eine große Vision, die Paulus da hat.
Ja.
Und vielleicht kann die so ein bisschen Antwort geben auf die Frage, wie das denn jetzt ist mit den Menschen, die jetzt schon im Himmel sind, die jetzt noch auf der Erde sind und unter der Erde. Und Jesaja hatte diese Vision ja auch mit dem Zionsberg.
Jawohl.
Also ich bin ganz für mich ganz gewiss, dass irgendwann, also wenn Gott erscheint, Christus erscheint, dann kann man nur das Knie beugen, egal wessen Glauben, welchen Glauben man vorher hatte. Also so stelle ich mir es vor, weil die Liebe einfach alles überwältigt.
Ja, da würde man im anderen Tal einschränkend dagegen halten, im Schwarzwald. Aber Jesaja 45, 23, dieses alle Knie werden sich beugen, das ist natürlich klar, aber die Feinde müssen eben auch ihre Knie beugen und zugeben, du bist Christus. Das heißt, es ist praktisch nur das sich demütigen vor dem Sieger, das zähneknirschende Zugeben. Und das aber entspricht in der Tat, also verstärkend das Votum, in der Tat nicht Jesaja, nämlich Jesaja 45, 23 wird genau ausgeführt, das Beugen und Bekennen, dieses Anerkennen des Namens ist eben das Rettende. Und dann wird davon kontrastiert und alle, die das nicht tun, die sind verloren. Das heißt, bei Jesaja ist genau dieses Beugen, respektive das Bekennen des Namens, das Anrufen des Namens Gottes, Ausdruck ihrer Rettung. Nicht so, dass also Paulus nur die positive Seite zitiert und das Vergehen gerade nicht. Nein, es gibt viele Stellen. Eine ganz entscheidende ist auch Römer 5, 12 folgende, wo Adam und seine Tat und die Wirkung seiner Tat und Christus und seine Tat und die Wirkung seiner Tat gegenübergestellt werden. Und Paulus eben sagt, in Christus ist alles viel größer. Und in der Tat ist da eine Asymmetrie drin, wenn ich sage, in Adam sind alle Menschen zu Sündern geworden und in Folge gestorben. In Christus aber sind es nur ein Promille, nicht? Also viele Stellen, wo man, wenn man diese Spur einmal hat, nicht das deutlich machen will. Aber ganz entscheidend ist, dass der Begriff der Allversöhnung insofern nicht hilfreich ist, weil sowieso alle versöhnt sind in Christus in 2. Korinther 5. Das heißt, Gott ist weder Feind, noch akzeptiert er auch die Feindschaft der Menschen, sondern es geht um die Frage, ob alle Menschen zum Glauben an Christus kommen und darin gerettet sind, was in dem Niederfallen auf die Knie und dem Bekennen des Namens zum Ausdruck kommt. Und das ist auch zwischen Liebenzell und der Langensteinbacher Höhe nicht strittig. Also niemand der Langensteinbacher Höhe vertritt Allversöhnung in dieser banalen Weise, nicht der Verflachung. Und umgekehrt in Liebenzell muss man natürlich auch bekennen und tut es auch, dass natürlich alle Welt schon mit Gott versöhnt ist. Denn nur so können wir ja Versöhnung predigen. Nicht lasst euch versöhnen mit Gott, weil wir versöhnt sind. Das ist nicht der strittige Punkt. Aber wie gesagt, wir können selbst darin gewiss sein, das sind die Geschwister in der Langensteinbacher Höhe. Wir können, wenn wir dazwischen irgendwo auf einem Berg sitzen, sagen, ich höre die einen Argumente und die anderen und ich weiß selber noch nicht, wie ich das zusammenbringe. Oder ich kann einfach im Respekt sagen, ich weiß es überhaupt nicht, ich überlasse es meinem himmlischen Vater. Wir waren neulich im Tauernhof an demselben Punkt, als ich da war, in der Diskussion und dann erzählte ich, wie es euch auch schon mal erzählt habe, wenn ihr schon da wart, dieses Beispiel von meinem Vater, den ich dann im Finanzamt besuchte, der war der Regierungsrat und der saß an seinem Schreibtisch und ich hatte schon Schulferien, aber er konnte noch nicht in Urlaub mit uns fahren, weil er noch arbeiten musste und dann durfte ich mit allen abgelegten Blättern auf der Rückseite und seinem Rotstift malen Und immer wieder mal eben war es mir langweilig bei meiner Malerei. Und dann guckte ich auf seinen Schreibtisch und drängelte in seine Akten rum. Er musste ja noch anständig arbeiten. Und dann hat er mir gesagt, Hans-Joachim, geh an dein Tischlein und arbeite an deinen Bildern. Und wenn du deine Bilder gemalt hast, dann ist meine Dienstzeit vorbei und dann habe ich meine Aufgaben gemacht. Und insofern geht es mir immer wieder durch den Kopf, wenn offene Fragen da sind, dass ich Gott sagen höre, Hans-Joachim, das ist nicht dein Schreibtisch. Und so würde ich auch an dem Fall sagen, wie auch bei den Erschütterungen, die wir hatten, dass wir einen lieben Menschen verlieren, wie ich es eben angesprochen habe, bei Hans-Peter Heuer. Das ist nicht mein Schreibtisch, das heißt, das kann nur Gott bearbeiten. Und das andere dann eben, nicht, dass Gott mich fragt, Hans-Joachim, hast du denn all das, was auf deinem Schreibtisch liegt, schon fertig bearbeitet? Und dann wird deutlich, ich habe nur, um meine Hausaufgaben nicht machen zu müssen, mich mehr für Gottes Aufgaben interessiert. Und dann ist es sinnvoll zu sagen, dann lasse ich das, was Gottes ist, bei Gott und frage, was habe ich denn zu tun, was sind meine Aufgaben? Und dann sagt er, gehe hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker und taufe sie im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, lehret sie zu halten, alles, was ich euch befohlen habe. Kurze Pause und dann kommt die Frage, das hast du alles schon gemacht? Und dann sage ich, nein, dann sagt er, dann geh hin und tu es. Dann hast du genug zu tun und ich weiß auch, was ich bis dahin zu tun habe. Ja, eine letzte Frage, dann hören wir auf. Oder eine Ergänzung. Heute Abend geht es weiter.
Also die Frage geht an eine ganz andere Richtung.
Gerne.
Das ist ja schon öfter auch heute Abend angeklungen, dass der Glaube sich in der Beziehung ausdrückt. Und ich habe das so von Kindheit an immer wieder gehört und trotzdem ist es für mich noch so abstrakt. Vielleicht könnten Sie es nochmal so ein bisschen verdeutlichen, wie sich das ausdrückt. Was bedeutet diese Beziehung? Also ist es das Gebet oder ja, also einfach wie drückt sich diese Beziehung aus?
Ja, auch das als Appetizer für den Abend, weil wir das heute Abend noch klarstellen müssen. Was ist eigentlich, nein, aber das ist nicht einschränkend, sondern ich will es gerne anregen und lieber zweimal sagen, wie Paulus und mich wiederholen, damit es auch ganz gewiss wird. Der Punkt ist, dass wir bei Glauben gerne für Wahrhalten oder Tun oder eine Einstellung assoziieren und insofern etwas, was wir hervorzubringen haben. Das war ja vorhin auch dieser Einstieg. Während Glaube im Neuen Testament und schon im Alten Testament ein Beziehungsbegriff ist. Was heißt das? Nun, wenn eine Studentin einer anderen Studentin von mir erzählt, ich habe mich verliebt, dann fragt die Informierte zurück, in wen? Und würde die dann sagen, in gar keinen? Dann bekäme sie wahrscheinlich mit der Zahnpasta, wenn sie zusammen da abends sich fürs Bett vorbereiten, dann in irgendeinem in einem Freizeitheim, bekäme sie wahrscheinlich dann so einmal die Zahnpasta zugespritzt, weil es gemogelt wäre. Liebe ist ein Beziehungsbegriff und man kann nicht an sich lieben, sondern ich liebe immer eine Person. Und entsprechend beim Glauben. Im Alten Testament, Hemin, ist der Glaubensbegriff sich festmachen in, sich fallen lassen bei, sich von etwas her verstehen, sich gründen in etwas. Und in dem Augenblick, wo ich sage, Glauben heißt sich bei Gott fallen lassen, bin ich schon in der Beziehung drin. Denn ich lasse mich ja nicht bei jedem Fall und ich lasse mich nicht als selbst wegfallen, sondern das drückt ja etwas aus. Da ist eine Glaubensbeziehung da. Gott weckt in mir das Vertrauen, dass ich mich bei ihm fallen lasse. Und jetzt ist das ganz Entscheidende, dass Glauben nicht nur das ist, was ich gerade tue, also dass ich meine Dogmen halbwegs beieinander habe und sage, also jetzt Jungfrauengeburt kann ich doch nicht glauben, Sühne tot Jesu auch noch nicht, aber dass Jesus in Sandalen über die Erde ging, das habe ich schon mal drauf. So sammle ich so Glauben als Fakten, nicht Faktenglauben. Das ist aber nicht Glauben, sondern Glaube ist Vertrauen, Glaube ist Beziehung und das ist eine Beziehung, die grundsätzlich da ist und trägt. Das ist eine Frage des Seins, nicht meines Tuns und nicht des Habens. Also ich habe keinen Glauben, ich tue keinen Glauben, sondern ich bin im Glauben. Und das heißt in der Beziehung im Wir mit Christus, die er eröffnet hat. Ein Beispiel, das ich immer wieder herzlich gerne von meiner Kindheit verwende, sind die Wanderungen mit meinem Großvater. Und der hat ich habe mit meiner Patschehand seinen Finger umfasst, und er hat mein Handgelenk umgriffen, nicht? Ihr kennt das alle, wenn ihr Väter und Großväter seid, wie man das macht mit Sicherheit. Und dann gingen wir wandern. Das war die Wir-Beziehung. Glauben bedeutet, so mit Gott zu sein, dass ich ihn ergreife, der mich ergriffen hat. Nicht, dass ich das verstehe. Was aber dann trägt, was dann hält und was damals nicht gehalten hat, wenn ich gestolpert war, nicht? Das war natürlich nicht meine Patschehand, die hat sich vor lauter Schreck gelöst, sondern es war der großväterlich professionelle Griff, nicht der mich hielt, auch wenn ich losließ. Und insofern ist Glauben eben nicht mein, ich halte Gott fest, sondern Glauben bedeutet, ich bin von Gott ergriffen und greife ihn freudig zurück. Ich bin von Gott geliebt und will ihn von Herzen zurückgeben. Also Glaube als Antwort darf man dann sagen, anknüpfend, richtig, aber nicht in dem Sinne, dass es meine Antwort ist ohne sein Wort. Nicht, sondern es ist nichts anderes als die Erkenntnis, er hat mich ergriffen, er hat mich geliebt. Und insofern bedeutet Glauben, sich beschenken lassen, sich lieben lassen von Christus und dies dann auch einzuüben im Alltag, im Wir zu leben mit ihm. Das war in der Tat ein Lernprozess und ich erinnere mich noch gut dran, als wir hier in der Bibelschule den Römerbrief machten. Und da ist das ja von Anfang an dieser Glaubensbegriff im Wir-Leben. Nicht? Und spätestens am Mittwoch waren die Bibelschüler so weit, dass sie sagen, ja, wie sieht das denn jetzt konkret aus mit diesem Wir? Nicht? Und dann drängt es nach Beispielen und Erklärungen. Und dass man das tatsächlich üben muss. Nicht, dass ich morgens nicht aufstehe und sage, wie soll ich Erschöpfter das jetzt auch noch schaffen? Sondern Schalter umlege und sage, wie willst du, mein Schöpfer, das durch mich erschaffen? Nicht, dass ich nicht sage, wie schaffe ich das, sondern wie schaffen wir das? Und dieser Wechsel von wie schaffe ich das zu wie schaffen wir das, das ist Ausdruck des Glaubens. Und insofern, du hattest so schön die Formulierung vorhin, nicht, Glaube ist nicht die Bedingung, die der Mensch an sich erfüllen muss, sondern Glaube ist die Art und Weise, wie wir Christus jetzt schon erleben dürfen. Nicht? Dass wir ihn, uns bei ihm fallen lassen. Und das wird aber eingeübt sein. Aber die wichtigste Glaubenserkenntnis ist, es geht ja gar nicht darum, dass ich glaube. Der Glaube erkennt nur das, was in jedem Fall gilt. Dass er mich nämlich liebt. Und er war schon da, lange bevor ich überhaupt glauben konnte. Und das war gestern Abend ja dieser Einstieg, wenn ihr euch erinnert, nicht Psalm 139. Das ist ja zu schön, um wahr zu sein. Nicht, dass Christus mich schon geliebt hat, als es mich noch überhaupt nicht gab. Nicht, und der Glaube erkennt nur, was objektiv gilt. Und unsere Vorstellung ist immer nicht, also Wissen ist die Grundlage und das, unsere Erfahrung ist die Wirklichkeit. Und Glauben bedeutet etwas für wahrhalten, was man nicht wissen kann. Nicht sich etwas einbilden. Der biblische Glaube ist umgekehrt. Der Glaubende sieht schon, was wirklich der Fall ist. Schließe ab mit einem Bild, wo wir heute Sonne haben, ist das ja keine Menschenquälerei. Ich erinnere mich noch gut, als ich mal bei der Skifreizeit in Wengen war. Damals fuhr ich aber selber noch nicht Ski, weil ich Sprachen lernen musste. Und dann habe ich morgens und abends gepredigt und den Tag über habe ich gepaukt. Und aber habe das Angenehme gleichwohl noch gehabt, denn ich bin immer mit meinen Kärtchen gewandert. Zum Lernen hoch zur kleinen Scheideck, Eigermünd-Jungfrau, wer das kennt, der weiß, wie schön das ist. Eines Tages war es unten aber nass, neblig, kalt, sodass selbst die Skifahrer schier nicht raus wollten. Und ich habe gesagt, was soll ich da in diesem Nebel rumstochern und mit meinen Kärtchen, da bin ich ja vollends depressiv. Erst muss ich arbeiten und dann habe ich auch noch Nebel, willst du nicht zu Hause bleiben? Dann habe ich gesagt, also komm, reiß dich zusammen, geh trotzdem. Und plötzlich war es nicht mehr grau, sondern es bekam so einen leichten, helleren Schimmer. Plötzlich war der Nebel fast blau und dann wurde es Gold und noch 50 Meter weiter gegangen und plötzlich war ich durch den Nebel, die Wolken durch, sah die Sonne, Eigermönch, Jungfrau im frischen Schnee, angestrahlt von der Sonne und schaute über ein Meer von Wolken, wie ihr es manchmal, wenn ihr bei schönem Wetter fliegt, über den Wolken sehen könnt. Nur ich hatte eben die Alpen noch zum Greifen dabei. Nicht? Und dann habe ich kapiert, was Glaube ist. Als ich unten saß, habe ich gesagt, heute ist wirklich schlechtes Wetter. Nein, war nicht richtig. Ich wusste noch nicht, wie schön das Wetter ist. Ich habe gesagt, die Sonne scheint nicht. Auch das war Quatsch. Natürlich hat die Sonne geschienen. Ich hätte sagen müssen, ich erkenne die Sonne hier unten nicht. Ich kann sie hier nicht sehen. Sie erreicht mich nicht mit ihrer Wirkung, mit ihrem Strahlen. Der Witz war aber, als ich hochging, im Glauben, in der Konsequenz, im Tasten, aus Verzweiflung, was auch immer, habe ich plötzlich gemerkt, die Realität war da oben schon wunderschön. Ich war aber unten noch ein Zweifler und konnte es gar nicht glauben, dass es oben so schön ist. Und Glauben bedeutet nun, mitten im Nebel schon sich bewusst zu machen, in Wahrheit scheint die Sonne. Mitten im Zweifel zu sagen, in Wahrheit ist es wunderbar gewiss. Und der Glaube ist genau diese Brücke zwischen Wahrnehmung und Erkennen. Ich nehme es nicht wahr und dennoch ist es wahr. Und ich erkenne es und bekenne es und handle danach. Nicht? Der Glaubende geht dann, wenn er es denn weiß und zugesprochen bekommt, nicht? Es wäre dann eben, wir müssen ja mit Verdacht gehen,
sondern es kam ja einer aus der Sonne runter zu uns, das war nämlich Christus selber, und hat gesagt, die Wahrheit scheint die Sonne, glaub es mir und geh hoch. Nicht? Und Glauben bedeutet es beim Wort nehmen, Gott beim Wort nehmen, zu sagen, auf dein Wort hin, ich habe die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen, auf dein Wort hin will ich es wagen. Und dann gehe ich, und dann, der Glaube ist nichts, was ich rühmen kann. Ich kann nicht sagen, ich bin ein toller Hecht, ich glaube. Nicht? Sondern der Glauben macht ja das Selbstverständliche. Der Unglaube ist das Absurde. Wenn es den Gott gibt, ist Unglauben absurd.
Aber wir bekommen es geschenkt.
Ja, so ist es.
Also nicht meine Tätigkeit, dass ich, also dass wir wahrhalten, was schon Realität ist, sondern dass ich das überhaupt so wahrhalten kann,
ja,
ist schon Geschenk Gottes.
Präzise, und so erlebe ich es auch seit Jahrzehnten. Ich laufe Christus immer wieder weg, ich schlafe ein, ich werde nachlässig, ich lasse mich vom Nebel blenden. Nicht? Und erlebe es immer wieder, dass er mir begegnet, in einem Menschen, in einem Wort, vielleicht mitten im Wald, in einer Idee. Er bringt sich immer wieder ins Bewusstsein. Das heißt also, als einer, der ich Jahrzehnte in der Nachfolge stehe, kann ich sagen, existenziell geschieht es bei mir genau so. Es war noch nie so, dass ich Gott wecken musste. Es war immer umgekehrt, dass er mich geweckt hat. Ich habe schon oft gesagt, Herr, jetzt schlaf mich, jetzt werd endlich wach. Aber das lag nur daran, dass ich in Wahrheit geschlafen hatte, einen Albtraum. Er war die ganze Zeit blitzwach. So erlebe ich es immer wieder, nicht? Dass ich überwältigt werde vom Evangelium.
Ich hätte nur noch einen Tipp von Professor Gröberle.
Ja, mit dem gehen wir dann auch ins Abendessen. Ja, bitte.
Und zwar, er hat in einer Gemeindeveranstaltung gesprochen über Beziehung zu Gott und über das Gebet auch um Heilung. Und er hat der Gemeinde empfohlen, üben Sie sich in ganz kleinen Dingen ein. Und ich denke, das ist auch für unseren Glauben und für unsere Beziehung wichtig, dass wir uns erstmal im Kleinen einüben und dass der Glaube, unser Vertrauen in Gott langsam reifen und wachsen darf.
Sehr schön, vielen Dank. Ein gutes Schlusswort. Wir haben gleich Abendessen. Heute Abend gibt es ja noch eine große Einheit. Insofern ist es kein Fehler, dass ihr euch ein bisschen sortiert. Ihr sollt ja heute Nacht nicht erschlagen ins Bett fallen, sondern erlöst und glücklich. Also insofern teilt eure Kräfte ein und ein herzliches Willkommen dann wieder um 20 Uhr. Ja.